Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext für den siebten Sonntag nach Trinitatis steht in der Apostelgeschichte des Lukas im zweiten Kapitel. Sie, die Gemeinde, blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Lukas ist ein philosophisch gebildeter Christ. Er hat seinen Platon und andere Philosophen gelesen, die den idealen Staat, die ideale Menschengemeinschaft beschreiben. Eine Menschengemeinschaft, in der es keinen Privatbesitz gibt, sondern alles allen gehört und alles geteilt wird, je nachdem es einer nötig hat. In Platons Staat sowieso, und auch Aristoteles schreibt in seiner Ethik, dass es den Freunden eigentümlich ist, typisch für die Freundschaft ist, dass man alles gemeinsam hat. Die trennende Kraft des Besitzes, die Korruption der Gemeinschaft durch das Privateigentum, die Ungleichheit, die dadurch entsteht und die Gemeinschaft zerstört, ist, wenn man genau hinsieht, ein Thema, das nicht nur die christlichen Klöster, die Armutsbewegung, die vielen Versuche unterschiedlicher Jahrhunderte, die von Lukas beschriebenen idealen Zustände der Urgemeinde gleichsam nachzuspielen, das ist nicht erst damit entstanden, sondern das ist eine Menschheitssehnsucht, die bis in die Gegenwart auch diejenigen Menschen bestimmt, die mit dem Christentum oder überhaupt mit der Religion nichts anfangen können. Das Ideal der klassenlosen Gesellschaft ohne gegenseitige Ausbeutung und ohne die Herrschaft von Menschen über Menschen. Der Sehnsuchtsort, die Utopie der Menschheit. Dieses Zusammenleben und diese Gütergemeinschaft stellt sich, so Lukas, hier am Anfang der Kirche gleichsam von selbst ein. Der Heilige Geist, von dessen Wirksamkeit Lukas zu Beginn des Kapitels berichtet, das ist die Pfingstgeschichte, der Heilige Geist verbindet, so will es Lukas, die ersten Jünger Jesu zu einer Lebensgemeinschaft, in der alles gemeinsam ist. Ein Menschheitstraum geht in Erfüllung, ein Traum wird Wirklichkeit ohne Gebot, ohne Vorschrift, ohne Zwang. Es stellt sich ein, dieses Ideal, von selbst, freiwillig, selbstverständlich, in der Mitte der Zeit, unter dem Einfluss des Geistes Christi, erfüllt sich die Sehnsucht der Menschheit nach einer gerechten Gemeinschaft. So Lukas. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. War das so? Gab es diesen urchristlichen Liebeskommunismus, wie der Theologe Ernst Troeltsch das nennt? Gab es den? Zumindest ist das strittig unter meinen neutestamentlichen Kolleginnen und Kollegen. Sind diese Berichte nicht eher zu bewerten wie die Berichte vom goldenen Zeitalter, von dem Ovid in seinen Metamorphosen erzählt? Das hat es nie gegeben. Es ist sozusagen der Spiegel, den Ovid seinen Zeitgenossen vorhält. So sollte es eigentlich sein. Und nun seht euch mal an, wie weit ihr von diesem Original entfernt seid. Oder sind diese Erzählungen des Lukas nicht wie die Erzählungen vom Zustand der Welt ganz am Anfang bei der Schöpfung, als Gott alles ansah, was er geschaffen hat? Und den Satz sagt, der uns im Blick auf die Welt nur schwer über die Lippen geht. Siehe, es war alles sehr gut. Oder wir denken zurück an die Anfänge unseres Lebens oder die Anfänge unseres gemeinsamen Lebens, erinnern uns an längst vergangene Zeiten, vielleicht an unsere Kindheit oder an Zeiten, wo alles noch gut und noch nicht problembeladen war. Wir denken zurück an die Vergangenheit, die doch so viel schöner gewesen zu sein schien als die fehlerhafte Gegenwart. Aber wir wissen im Grunde, dass wir diese Vergangenheit, dass wir diese Anfänge verklären, dass wir vergessen und verdrängen, was schon damals schwierig und eben nicht sehr gut war. Und das ist auch in der Apostelgeschichte so. Lukas blickt zurück, beschreibt die idealen Zustände der Vergangenheit, das goldene Zeitalter sozusagen, eben als alles noch sehr gut war. Aber er macht den Leserinnen und Hörern nichts vor. Er beschreibt eben auch die andere Seite, erzählt, wie einzelne Christen sich dieser Gütergemeinschaft zu entziehen versuchen und die Gemeinde betrügen. Er beschreibt, dass es wenig später gar nicht mehr so ideal zugeht und dass bei der Armenversorgung bestimmte Gruppen in der Gemeinde übervorteilt werden und die Einrichtung von Ämtern notwendig wird, die dafür sorgen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Kurz, durch die idealen Zustände hindurch zeigt sich der harte Boden und das Grau der Realität. Und Paulus, ein anderes Beispiel wiederum, sammelt unter seinen Gemeinden in Kleinasien und Griechenland einerseits für die verarmte Jerusalemer Urgemeinde. Manche Exegeten vermuten einen Zusammenhang zwischen dieser Verarmung und dem wirtschaftlich nicht besonders weitsichtigen Liebeskommunismus. Aber auch hier, Paulus ermahnt seine Gemeinden so nachdrücklich zum Abgeben und Teilen, dass man vermuten muss, dass die Gebebereitschaft, gelinde gesagt, nicht grenzenlos war. Und er selbst gerät offensichtlich in den Verdacht, Gelder in die eigene Tasche gesteckt zu haben. Nein, ganz und gar kein goldenes Zeitalter, wenn man genau hinguckt, sondern neben den idealen Zuständen menschelt es so wie überall, der liebevolle Besitzverzicht, das freiwillige Geben ohne Hintergedanken ist begleitet von Egoismus, Korruption, Betrug, Neid und üblen Verdächtigungen. Und doch schreibt Lukas, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Lukas erzählt hier nicht, wie es damals wirklich war. Er will auch gar nicht behaupten, dass das damals so war. Zu deutlich stellt er und stellen die anderen neutestamentlichen Autoren, wie gesagt, neben das Ideal die graue Realität. Sondern das Böse, an dem die Gemeinschaft zerbricht, der Egoismus, die Korruption, der Betrug, die üble Nachrede, die Ehrsucht, der Neid und die Ungerechtigkeit waren auch damals, am Anfang der Gemeinde, genauso wirksam wie in der Zeit, in der Lukas schreibt, und genauso wirksam wie im Lauf der Menschheitsgeschichte bis hin zu uns. Sie waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Lukas erinnert. Aber was er beschreibt, war nicht dort und damals in der Vergangenheit verwirklicht. Nicht in der Urgemeinde und nicht irgendwann im Laufe der Kirchengeschichte. Und doch erinnert Lukas etwas, das nicht damals oder irgendwann da draußen war, sondern das jetzt, als er schreibt, in seinem Inneren lebt. Nicht einfach ein Ideal, ein gerechtes Staatswesen mit Ständen und zwangsbewährten Institutionen, sondern im Innern des Lukas lebt eine Kraft, die ihn ergreift und bewegt wie ein Stück Musik und die er in jedem Christen, in jeder Christin voraussetzt, eine Kraft, deren erstes Auftreten er gerade beschrieben hat, die sich manifestiert in den Jüngern und sie offensichtlich, so beschreibt er vorher, die großen Taten Gottes rühmen lässt, nachdem sie sich bis dahin nur im Verborgenen getroffen hatten, aus Angst, als Jünger Jesu erkannt zu werden. Diese Kraft ergreift sie. Es ist eine Kraft, die die Jünger untereinander verbindet und zu einer Gemeinschaft zusammenführt, in der alle Differenzen aufgenommen und ihre trennende Funktion an ein Ende kommt. Heiliger Geist nennt Lukas diese Kraft. Und überall, wo in den neutestamentlichen Schriften von dieser Kraft die Rede ist, vom Geist Gottes, vom Geist Christi, da ist nicht irgendein metaphysisches Prinzip, eine der drei göttlichen Personen gemeint, sondern gemeint ist das, was später Augustin als das Vinculum Caritatis bezeichnen wird, als die verbindende Kraft, das Bindeglied der Liebe. Und einer der größten mittelalterlichen Theologen, Petrus Abelard, besteht, allerdings zu Missfallen seiner Theologenkollegen, darauf, dass die Liebe, die die Christen untereinander verbindet, nicht etwa eine Gabe Gottes, sondern dass diese Liebe Gott, der Heilige Geist, selbst ist. Gott ist die Liebe, die uns verbindet. Gott ist die bedingungslose Liebe, die Jesus Christus verkündigt. Ihr sollt eure Feinde lieben. Und die er selbst, Jesus Christus, in der Fürbitte für seine Feinde am Kreuz gelebt hat. Das Leben Jesu und sein Tod ist die Darstellung der bedingungslosen Liebe, die Gott selbst ist. Sie waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Nicht einfach ein Ideal, sondern das Vertrauen darauf spricht Lukas hier aus, dass das Leben und die Verkündigung Jesu von Nazareth mit seinem Tod nicht an ein Ende gekommen ist. Das Vertrauen darauf, dass die Liebe, die auch den Feind noch einschließt, die bedingungslose Liebe, nicht untergegangen ist mit seinem Tod, sondern dass dieser Tod Jesu selbst die Manifestation, die Darstellung der Feindesliebe Gottes ist. Das Festhalten Gottes am Sünder, das Festhalten der Liebe selbst am Lieblosen. Dort am Anfang muss doch diese Kraft, die Lukas in sich spürt und die er in jedem Christen voraussetzt, dort am Anfang muss doch diese Kraft sich wenigstens einmal durchgesetzt haben, denn jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Sie waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Weder damals am Anfang noch heute unter uns ist diese Kraft, diese Liebe, diese bedingungslose Liebe allein. Ihr steht immer eine Gegenmacht gegenüber, wie auch das Leben Jesu im Tod unterging. Das erleben wir in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben. Das erleben wir in unseren Kirchen, das erleben wir in unseren kleineren Lebensgemeinschaften, dass sie immer wieder durchbrochen und zerstört werden von Egoismus, Neid, Eifersucht, Sucht, Angst davor, zu kurz zu kommen. Und wir sehen und spüren genau, dass das nicht etwa die Gegenwirkung der bösen Welt gegen unsere besten Absichten ist. Vielmehr lebt und wirkt diese Angst und dieser Egoismus und die Unfähigkeit zu vergeben, die Rachsucht und der Neid in uns selbst. Wir sehen das in unserem Gemeinwesen. Wenn wir wieder einmal irgendeinen vermeintlichen oder wirklichen Übeltäter von rechts oder von links durch die Medien und durch unsere Öffentlichkeit hetzen und wir sind mittenmang dabei. Wir sehen das in unserer Gesellschaft, wenn es um den Umgang mit Flüchtlingen geht. Wir sehen es auch im Scheitern einer Politik, die besten Willens ist, an den Realitäten. Wir sehen die Gegenmacht am Werk, wenn wir in die Kriegs- und Bürgerkriegsgebiete sehen. Es gibt eben nicht nur den Schrecken in der Ukraine, sondern überall auf der Welt herrscht Mord und Totschlag, herrscht diese Gegenmacht. Wir sehen die Gegenmacht am Werk in unseren engsten Beziehungen, die von dieser Gegenmacht geprägt sind und in denen sich immer wieder unser Egoismus, unser Neid, unsere Unfähigkeit zur Vergebung und unser Eigensinn durchsetzen. Denn wir sind selten nur Opfer. Und wir richten uns ein mit dieser Gegenmacht und rechnen mit ihr, schaffen Institutionen, die unser Zusammenleben trotz dieser Bedrohung bewahren, vom Militär über die Polizei, Kaufverträgen, dem bürgerlichen Gesetzbuch und Strafgesetzen bis hin zum Kirchenrecht, das damit rechnet, dass auch in der Kirche diese Gegenmacht wirkt und das Zusammenleben bedroht ist. Und alle diese Institutionen, die mit dem Bösen rechnen und die es begrenzen, sind sinnvoll und unumgänglich. Aber sie sind letztlich das Krankheitssymptom unserer Gemeinschaften, die eben nicht sehr gut sind, sondern in denen sich in aller Liebe immer diese Gegenmacht zeigt. Sie waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Dass der Tod der Gemeinschaft, dass die Feindschaft und der Hass, der immer auch uns beherrscht, dass die Zerstörung der Gemeinschaft nicht das letzte Wort hat, sondern dass die Menschengemeinschaft über diesen Tod der Liebe hinaus zur Auferstehung und zum Leben bestimmt ist. Das ist die Verkündigung der Jünger Jesu. Sie sind nicht die Gemeinschaft, in der alle alles gemeinsam haben. Zu sehr sind sie bestimmt von der Gegenmacht. Aber sie halten die Sehnsucht wach nach einer solchen Gemeinschaft, nicht im kurzsichtigen Überspringen der notwendigen und vernünftigen Einrichtungen, die das Zusammenleben unter den Bedingungen der Gegenmacht ermöglichen. Aber sie halten die Sehnsucht wach in der Erwartung und in der Hoffnung, dass es etwas gibt, das höher ist als alle Vernunft, dass diese Gemeinschaft der Liebe möglich ist, dass sie sich hier und da beglückend durchsetzt, dass Frieden und Neuanfang möglich ist, eine Auferstehung aus Ruinen. Die Hoffnung darauf halten die Jünger wach, dass jenseits der Vernunft, unserer Vernunft, die mit der Macht des Bösen rechnen muss, dass jenseits unserer Vernunft die Liebe, die Trennung und Hass überwindet und versöhnt, dass dies das eigentliche Gesetz der Wirklichkeit ist. Das ist der Glaube an die Auferstehung Jesu und das bewegt den Lukas, wenn er von dem Zauber schreibt, der dem Anfang innegewohnt haben muss. Sie waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Vielleicht erfahren wir es hier oder dort in unserem Leben, dass das nicht nur möglich ist, sondern dass es hin und wieder auch wirklich wird in den Gemeinschaften, in denen wir leben. Nur im Moment vielleicht, immer bedroht, aber als Zeichen für die Wahrheit, die aus der Zukunft kommt und die sich durchsetzen wird. Und die Liebe Gottes, die höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.